ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
So, da brauche ich zunächst mal den werten Namen.
Olaf Teuerkauf.
Geburtstag.
12. März 1967.
Haben Sie Angst vor dem 60. Geburtstag?
Nein.
Weil Sie gesund sind.
Weil ich gesund bin, weil ich mich darauf freue.
Männergesundheit ist nämlich das große Thema dieser Stunde. Ich darf das schon mal vorweg schicken. Geburtsort?
Zellermehlis im Thüringer Wald.
Was treibt Sie an?
Mich treibt an die Freude darauf, Menschen zu bewegen und etwas Neues zu schaffen.
Die Profession?
Von Haus aus Musiker, heute Manager.
Geschäftsführer der Kongress- und Kulturmanagement GmbH in Weimar.
Korrekt.
Und gehört zum Beruf auch noch Mitgründer und kaufmännischer Vorstand der Stiftung Männergesundheit oder ist das Hobby?
Wenn man ehrlich ist, es ist das teuerste und zeitaufwendigste Hobby, was man sich vorstellen kann.
Aber es ist auch sinnstiftend, mutmaße ich, wenn Sie es fast schon seit 20 Jahren machen.
Es ist sehr sinnstiftend und es ist auch toll, wenn man sieht, wie groß der Tross ist, den wir mittlerweile hinter uns herziehen.
Aber Sie bohren ein dickes Brett. Das schicke ich auch schon mal voraus. Wo fühlen Sie sich zu Hause?
In Potsdam, wo ich seit 3,5 Jahren wohne.
In der Nähe von Günther Jauch?
Ja, es ist sozusagen fast unser Nachbar. Und wenn wir morgens um den See joggen, dann kann man ihn auch schon sehen, wie er den Rasen sprengt.
Ich stelle mir gerade vor, Günther Jauch sprengt den Rasen. Bumm. Welche Musik hat Sie unlängst berührt?
Also ich bin, was Musik angeht, extrem weit gefächert, aber überhaupt das tollste Erlebnis in diesem Jahr war für uns in Wien in der Staatsoper das Ballett Die Kameliendame von John Neumeier mit einer Musik von Frédéric Chopin. Und ich muss sagen, ich habe schon viele Ballette gesehen und auch mitgespielt im Graben, aber das hat mich unglaublich berührt. Ich habe noch nie vertanzte Emotionen so erlebt.
Sie machen weite Wege, um bestimmte Dinge sich auch anzuschauen, wenn Sie nach Wien fahren oder war das Zufall?
Ich würde es anders sagen. Wo meine Frau und ich hinfahren, hat in der Regel etwas zu tun, wo auch Kultur zu finden ist. Und das Zweite ist dann ein Muss. Wenn wir da sind, wird dort auch Kultur angeguckt.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Die 1400 Seiten dicke Schwarte von John Irving, Der letzte Sessellift.
Das war eins seiner letzten Bücher, oder?
Es war das letzte, bevor jetzt das neue rauskommt.
Wie beginnt der Tag?
Eine frische Tasse Earl Grey im Bett.
Mit Teezeremonie?
Nein, ohne Teezeremonie. Aber es ist kein Beutel, sondern es ist lose.
Wie und wann fangen Sie an, Herr Teuerkauf, was für Ihre Männergesundheit zu tun? Am Tag?
Morgens, indem ich langsam munter werde. Am Wochenende laufen wir oder wir machen zu Hause Sport und gehen den Tag ruhig an.
Ich kümmere mich ja nur bedingt um meine Gesundheit und ich habe gesagt, vielleicht wäre es ja originell, wenn ich sagen würde, bevor ich mit Olaf Teuerkauf spreche, rauche ich erst noch ein Zigarettchen. Dann wäre das einerseits bedingt witzig, aber ich glaube, so eine Äußerung würde viel darüber sagen, wie Männer mit ihrer Gesundheit und mit sich selbst umgehen, nämlich ziemlich zynisch oder selbstironisch oder schwarzhumorig, wie auch immer. Ich glaube, das ist ziemlich verbreitet. Kann das sein?
Also das ist sicherlich sehr facettenreich, weil es gibt natürlich nicht nur den Mann, sondern wenn wir 5 vor uns stehen haben, sind da auch 5 unterschiedliche Männer. Und zugegebenerweise rauchen ja auch Frauen, muss man auch sagen. Und wenn wir die neue Generation angucken, sogar immer mehr. Das dreht sich ja gerade um. Aber das ist ja eine der Fragen, die ich sehr oft gefragt werde. Wieso ist es, wie es ist mit uns Männern? Und da ist sicherlich ein großes Thema, wie wir uns grundsätzlich mit Problemen auseinandersetzen. Grundsätzlich, wie wir uns unseren Ängsten und Risiken und Problemen stellen und wie wir ganz simpel auch darüber reden.
Wir reden im Vorfeld des Internationalen Männertages. Den gibt es seit 1999 am 19. November. Und ich lese mal was bei Wikipedia. Ziele des Internationalen Männertages sind es, das Augenmerk auf Männer- und Jungengesundheit zu legen, das Verhältnis der Geschlechter zu verbessern, die Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern und männliche Vorbilder hervorzuheben. Es ist ein Anlass, um Benachteiligungen von Männern und Jungen aufzuzeigen und ihren Einsatz für die Gemeinde, Familie, Ehe und Kinderbetreuung zu würdigen. So eine Formulierung hört man aber so im gesellschaftspolitischen Diskurs eher selten.
Ja, das stimmt. Gerade das Thema Diskriminierung oder auch Benachteiligung kennen wir ja eher aus dem Diskurs andersrum, dass die Frauen benachteiligt sind. Das Problem ist halt, dass wir Männer aber definitiv die Zeche zahlen, indem wir 5 Jahre früher sterben, uns dreimal so oft umbringen. Und wenn man mal unserem Tellerrand in Deutschland verlässt und nach Europa guckt, meinetwegen. Und wir sehen, dass wir inzwischen die Vorletzten sind in der vorzeitigen Sterblichkeit, dass alle unsere gerade mediterranen Nachbarn viel älter werden. Italien hat letztes Jahr die Zahl der über 100-Jährigen verdoppelt. Muss man sich ja schon mal fragen, was ist denn in Deutschland anders, was bei den unseren Nachbarn schon besser ist, mal ganz von Ländern wie Japan zu schweigen.
Und das wird sicherlich nicht nur an der mediterranen Küche liegen.
Die das ist aber schon ein wesentlicher Teil. Und ein zweiter Teil ist, klingt genauso trivial. Wie glücklich sind wir? Wie glücklich sind wir auf Arbeit? Wie glücklich sind wir zu Hause?
Also diesen Internationalen Männertag, Augenmerk auf Männer und Jungen, Gesundheit, gibt es seit 1999. Und 2006 gründen Sie zusammen mit anderen die Stiftung Männergesundheit. Warum? Was ist damals passiert?
Ich hatte damals ein Unternehmen, wo wir Presseöffentlichkeitsarbeit für medizinische Fachgesellschaften gemacht haben. Wir hatten einen Kunden, das war die Deutsche Gesellschaft für Urologie, und denen haben wir gesagt, Kinder, wenn ihr ein relativ komplexes Problem wie die Prostata an den Mann bringen wollt, müsst ihr das haptisch machen. Und wir haben damals mit Hilfe der Plastiker vom Deutschen Nationaltheater in Weimar eine große Prostata gebaut, 5 Meter lang, 2,5 Meter breit, 2,5 Meter hoch, zum Durchgehen, zum Anfassen, um dem Mann auf der Straße auch mal ein Gefühl zu geben, wonach sucht denn der Urologe bei dieser unsäglichen Untersuchung. Also Klartext, wie fühlt sich eine gesunde Prostata an, wie fühlt sich eine kranke Prostata an. Und wir haben um diese Prostata einen Männergesundheitstag geschrieben und haben den durch Deutschland rollen lassen und das begleitet und ausgewertet und festgestellt, dass zu diesen Veranstaltungen genau 3 Typen Männer gehen. Der erste Typ ist der Hypochonder, der überall hinrennt, wo Gesundheit draufsteht. Wir haben alle Harald Schmidt vor Augen. Der zweite Typ ist der Schnäppchenjäger, der einen kostenlosen PSA-Test haben will. Und der dritte Typ ist eine kleine Gruppe älterer Männer, wo wiederum die Frau sagt, Freundchen, das Thema nehmen wir uns dieses Jahr mal vor. Aber wenn man ehrlich ist, die große breite Masse haben wir nicht erreicht.
Und die vierte Gruppe wollte mal endlich durch eine Prostata laufen. So wie durch die Vagina von Niki de Saint-Phalle.
Richtig.
Die legendäre, riesengroße
Figur. Ja, und dann haben wir gesagt, es muss sich ja jemand mal dieser Problematik annehmen. Und wir leben natürlich in einem Land, wo die Mediziner relativ schlüssellochartig durchs Leben gehen. Und es gibt nur wenige, die wirklich den Mann ganzheitlich sehen und auch alle die Zusammenhänge von verschiedenen Krankheiten und Problemlagen auf die Spieß annehmen. Dann kann man in Deutschland 2 Dinge tun, einen Verein gründen oder eine Stiftung. Und wir haben ganz bewusst das juristische Modell einer Stiftung gewählt und haben die auch ganz bewusst in Berlin angesiedelt.
Um Lobbyarbeit betreiben zu können?
Ganz genau, um Lobbyarbeit in Berlin in der Politik machen zu können. Ich bin akkreditierter Lobbyist im Lobbyregister des Bundestages und kämpfe seit 20 Jahren für die Problemlagen der Männer oder gegen die Problemlagen der Männer. Und das ist, wie Sie sagen, ein dickes Brett, weil das ist nun mal ein Thema, was für einen Politiker nicht sexy ist. Wir waren letztes Jahr bei Bundesminister Lauterbach und haben ihn gefragt, was müssen wir tun, dass dieses Thema auf die Agenda kommt. Da sagt er ganz klar, kein einziger Politikberater wird einem Politiker im Wahlkampf empfehlen, dieses Thema zu wählen, wenn er nicht gleich verlieren will.
Weil es so political incorrect ist, sich für Männergesundheit und Männerinteressen einzusetzen?
Das musste ich auch erst lernen, dass ich zwar einerseits für die Hälfte unserer Bevölkerung spreche, andererseits aber sich keine Lobbygruppe findet, weil hinter uns ja keine Industrie steckt und weil wir auch so aufgesplittert sind. Ich meine, wir reden von Haarausfall, wenn wir mich angucken, und Blattfüße, wenn wir Sie angucken, und dazwischen alles, was da vorkommt.
Wieso, wenn Sie mich angucken, denken Sie an Blattfüße? Hallo? Herr Teuerkauf, dünnes Eis. Dünnes Eis. Was heißt keine Umsätze? Ich meine, mit Pfizer, Viagra, haben Sie doch einen Partner, der richtig viel Geld hat und mit Männerinteressen sozusagen Geschäfte macht.
Ja, das stimmt. Wir waren zum Beispiel auch vor 2 Jahren angesprochen, ob wir die Freunde von Viagra und die von Cialis begleiten können bei einem Switch-Verfahren, wo Viagra oder auch die anderen Präparate von der Verschreibungspflicht in den OTC-Bereich, also Over-the-Counter, frei käuflich wie Aspirin, begleiten können. Es ist grandios gescheitert, muss man echt sagen. Und als die uns angefragt haben, habe ich erstens unseren Urologen gefragt, können wir das machen? Ist das ungefährlich? Zweitens, es gibt mittlerweile Nachbarländer von uns, wo es nicht verschreibungspflichtig ist. Das ist Polen, das ist in die Skandinavier, das ist die Schweiz. Dort habe ich geguckt, gibt es denn plötzlich ganz viel mehr Herztote, also die Hauptproblematik bei den Medikamenten? Gibt es nicht, im Gegenteil. Das heißt, man kann sehen, dass in diesen Ländern die Männer, die jetzt plötzlich sich selber auf den Weg machen, sich selber schlau machen. Das heißt, ihre Gesundheitskompetenz gesteigert haben. Und jetzt das Allerletzte. Es ist erfolgt, dass diese Medikamente plötzlich aus dem Graumarkt in die Apotheke zurückgekommen sind. Und weil nämlich der ganze schambeladene Weg zum Arzt gehen, zum Apotheker gehen und so weiter, Rezept vorzeigen, nicht mehr dabei war. Und da muss man ja auch sagen, haben wir in Deutschland ein ganz hohes Gut, nämlich die Arzneimittelsicherheit in der Apotheke. Das ist ja auch etwas, was für uns völlig selbstverständlich ist.
Die verkaufen keinen Schrott.
Die verkaufen keinen Schrott, ganz genau.
Ganz, ganz schwieriges Thema. Ich habe gerade überlegt, Lobbyist in Bonn kann man ja machen. Aber bei dem Thema, vielleicht wäre es interessanter, Lobbyarbeit in Brüssel zu machen. Und dann auch noch Erfahrungen anderer europäischer Staaten, die ja mit dem Thema auch anders umgehen, mit einbeziehen zu können.
Ja, das ist natürlich ein mega komplexes Verfahren. Wir sind natürlich auch nach Brüssel verzahnt. In Brüssel gab es vor 20 Jahren, als wir uns gegründet haben, den ersten europäischen Männergesundheitsbericht, der für uns auch quasi eine Aufforderung war, mal in Deutschland genauer hinzugucken. Andererseits muss man natürlich sagen, wir haben unterschiedliche Länder in Europa, wir haben unterschiedliche Versorgungssysteme in Europa. Auf der Insel ist es ganz anders als auf dem Festland, also bei den Angelsachsen, mit Vor- und Nachteilen. Und wir sind auch eine mega kleine Organisation, muss man auch mal sagen. Wir haben keine Millionen im Kreuz oder politischen Auftrag von einem Staat, sondern wir sind auch bei der Global Action of Men's Health, die ist die weltumspannende Vereinigung für allen, die sich in Männerpolitik und Männergesundheitspolitik umtreiben, die einzige Organisation aus Deutschland. Woanders die Länder da sitzen oder Universitäten, sitzt unsere kleine Stiftung dort im Board.
Sie haben ja einen Überblick und viel Erfahrung, Herr Theuerkauf, mit Blick auf die Intention des internationalen Männertages, nämlich Gleichberechtigung der Geschlechter für Frauen, für Männer und für alle weiteren Geschlechter, die man sich denken kann. Welcher Staat ist da am weitesten, wo Sie sagen, Donnerwetter, wenn wir das so machen könnten in Deutschland, das wäre toll?
Also das ist eine Frage, Herr Bille, die muss man mal in drei Richtungen auseinandernehmen. Erstens, in 20 Jahren Stiftungsarbeit bin ich ehrlich gesagt auch ein Stück ernüchtert, indem ich auch feststellen muss, du kannst nicht alles auf dieser Welt einem Staat aufs Auge drücken. Und auch jetzt hören wir wieder, wenn es um den großen Ruf nach Präventionsangeboten geht, jawohl, wir müssen noch weiter rein in die Lebensräume, in die Schulen, in die Wohnbezirke, in die Sportclubs, hast du nicht gesehen. Das ist das eine. Das zweite ist, wir sind freie Individuen. Und so wie Sie entscheiden zu rauchen, ich entscheide nach wie vor ein Glas Wein zu trinken, ist das meine Entscheidung. Und wie viele sehe ich, denen ich sage, Kinder, ich kämpfe dafür, dass du 5 Jahre länger lebst. Der grinst der mich an, weil er schon weiß, dass er dafür auch was tun muss und dass er in seinen Alltag eingreifen muss und dass er bequeme Freunde aufgeben muss, entscheidet er das für sich selbst. Und jedem, den ich sage, ich möchte was für dich tun, der grinst mich an und sagt, na, doch lieber 5 Jahre vorher aus dem Galopp vom Sattel fallen und tot sein, als ewig dahin hasseln.
Aber es gibt eine andere Formulierung, mit der Sie diese hartleibigen Kollegen trotzdem kriegen, indem Sie sagen, übrigens, in Japan erkranken die Menschen 1 Jahr vor ihrem Tod schwer.
Genau. Genau.
So, also ne, das wird sozusagen, der Tod wird vorbereitet. In Deutschland erkranken Männer mit 58 schwer.
Frauen übrigens mit 59, die sind nicht viel besser.
Und das sind dann Jahrzehnte, die nicht mehr ganz lustig werden. Und dann werden die Leute, auch Männer, tatsächlich nachdenklich.
Ja, weil das keiner will. Ja. Es will keiner. Ich meine, es ist immer schwer zu definieren, was ist wirklich schwer erkrankt. Aber jeder hat ja eine Idee, Rollator oder Bypässe oder weiß der Henker. Oder Ängste haben. Und das will keiner. Es will sich keiner 20 Jahre quälen.
Sie waren bei den Schwierigkeiten der letzten 20 Jahre.
So, und da muss ich wirklich sagen, ich musste in den 20 Jahren leider auch akzeptieren zu sagen, dass das Individuum oder Verschiedene sagen können, nee, das will ich gar nicht. Ich will von dir nicht gerettet werden. Ich will so weitermachen. Auch das muss man akzeptieren. Aber dann ist für mich die Debatte in diesem Raum auch beendet und ich gehe in den anderen Raum.
Also Sie werden den Spruch auch kennen, ne? Also was soll daran problematisch sein, wenn ich früher sterbe, ich entlaste das Rentensystem.
So ist es, ja? Das ist das Nächste.
Oder Raucher argumentieren ja auch so, ne? Also einerseits leiste ich Steuerbeiträge durch die Tabaksteuer und früher sterben tue ich auch noch. Alle haben was davon. Nur ich lebe halt kürzer. In den Schulen frühzeitig einzusteigen, da war ich sehr, sehr erschüttert von Ihnen im Vorfeld gehört zu haben, dass das eine schöne Idee ist, immer wieder schön. Also man kann der Schule natürlich auch alles überhelfen, dem Staat der Schule. Ich glaube, die freuen sich über jede zusätzliche Aufgabe. Das war jetzt Ironie oder Zynismus. Und Sie sagen, naja, in der Schule arbeiten wäre ganz toll. Aber wir haben 3 Feinde, die Direktion, die Lehrerschaft und die Elternschaft. Und dann können wir richtig gut arbeiten. Und
die Gemengelage ist in jeder Schule anders.
Das ist eine sehr bittere Bilanz. Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Naja gut, es ist einerseits ein sehr geschützter Raum, die Schule, und es ist auch gut so, dass da nicht jeder mit allem einfallen kann. Die andere Seite muss man auch sagen, das wissen wir alle, die wir Kinder haben und die auch schon mitunter verzweifelt waren an Schulsystemen, wie schwer es ist, dort über die Schwelle zu kommen. Und da bist man, ich wollte natürlich nie ein Unterrichtsfach, wie die Angelsächsen das haben. Die Angelsachsen haben natürlich ein Fach zum Thema Ernährung, natürlich ein Fach zum Thema Gesundheit, natürlich ein Fach zum Thema Recreation, also Entspannung. Das natürlich nach Geschlechtern getrennt, weil sie längst wissen, dass das schlauer ist, in dieser Altersgruppe sich dem unterschiedlich zu nähern. Ich wollte ein Freizeitangebot, also ein Nachmittagsangebot dort implementieren, so wie wir es vielleicht von Sexualaufklärung kennen in den Schulen, weil ich mir gesagt habe, okay, du setzt vielleicht ein Fach durch und dafür fällt dann noch eine Stunde Sport weg. Dann hätten wir ja komplett mit Zitronen gehandelt. Aber auch selbst am Nachmittag in eine Schule zu kommen, ist eine fast unmögliche Geschichte. Und der Ausredenkatalog ist groß.
Wir reden gleich über Ihren Werdegang, der ja wirklich also auch sehr, sehr ungewöhnlich ist. Sie haben wirklich viele Begabungen und viele Tätigkeitsfelder, die Sie sich neu erobert haben, die man jetzt mit einem Musiker, mit einem Berufsmusiker erst recht nicht verbinden würde. Vorher noch eine Geschichte, die fand ich sehr, sehr spannend, dass Männer beim Thema Gesundheit und das Nachdenken darüber zugänglicher werden in Begleitung von Frauen. Also Sie machen Veranstaltungen, wo ausschließlich Männer vor Ihnen sitzen und Sie versuchen, sie zu erreichen und sehen eine schweigende Wand vor sich und dann sitzen Frauen mit dabei und dann passiert etwas ganz Merkwürdiges, nämlich was und warum?
Also wir müssen uns mal gedanklich reinversetzen. Ein solches Setting ist zum Beispiel in irgendeiner Stadt ein Rotary-Club oder ein Golfclub und da werde ich eingeladen zu einem Vortrag oder Kamingespräch, wie immer man das nennen möchte. Und ist das eine Männerveranstaltung, rede ich dort 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Danach steht der Präsident auf, hat jemand eine Frage? Keine. Vielleicht stellt er selber noch eine Alibi-Frage und sagt, okay, wir sehen uns alle draußen an der Bar. Schluss.
Das war ein Saufen. Entschuldigung.
Ja, was auch immer, was auch immer. Oder gesellig sein. Mhm. Ist ja nicht zu verteufeln, Geselligkeit und Lebensfreude. Oder ist das eine gemischte Veranstaltung, die Partner sind dabei? Dann ist das ein Abend, wo ich unter 2 Stunden nicht weggelassen werde. Nicht etwa, weil plötzlich die Partnerinnen oder Partner, die daneben sitzen, mich was fragen. Nein, weil wenn die Frau daneben sitzt, stellt plötzlich der Mann die Frage und setzt sich dem aus. Wie das offensichtlich zu Hause auch ist, wo sie sagt, mein Freund, ich habe für dich nächste Woche einen Urologentermin oder Kardiologentermin ausgemacht oder Check-up-Termin ausgemacht. Und dann geht er ja auch dahin, wenn das jemand für ihn erledigt hat. Diese Rollenaufteilung ist offensichtlich einstudiert. Punkt 1 und Punkt 2 weiß er ja grundsätzlich schon, dass es hier ein Problem gibt. Über das ich auch mal reden muss. Und wenn die Frau daneben sitzt, kann ich auch nicht dem ausweichen.
MDR Kultur trifft Olaf Theuerkauf, Mitgründer der Stiftung Männergesundheit. Hier der kaufmännische Vorstand, der die Gelder besorgt. Wo, werden wir auch noch mal beleuchten. Gleich mehr erstmal zu seiner Biografie. Und wenn Frédéric Chopin Sie so begeistert hat, dann sollen Sie ihn gern bekommen, Olaf Theuerkauf. Feine Etüde von Frédéric Chopin, Olaf Theuerkauf, für Sie, weil Ihnen Chopin gut gefällt. Hätten Sie das so spielen können, jemals in Ihrem Leben?
Keine Chance. Für mich war Klavier an der Hochschule und auch im restlichen Leben eigentlich nie wirklich etwas, was mir zugefallen ist. Es war eine einzige Quälerei. Und der letzte Satz meiner Klavierlehrerin an der Hochschule ist, hat sie gesagt, ist gut, wir einigen uns auf eine 4 und dafür sehen wir uns nie wieder.
Olaf Theuerkauf, zu Gast bei MDR Kultur trifft, Mitgründer der Stiftung Männergesundheit. Der kaufmännische Vorstand dieser Stiftung Männergesundheit und MDR Kultur trifft im Vorfeld des Internationalen Männertages am 19. November.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Haben Sie, Olaf Theuerkauf, ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Dem Fleißigen blüht jede Stunde.
Glauben Sie, dass das nachhaltig gilt, jetzt auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten?
Ja, das glaube ich, weil es etwas damit zu tun hat, was ich ja auch mehrfach erlebt habe, dass du scheiterst. Und scheitern wirst du nur, indem du nicht dich selbstbedauernd in der Ecke sitzt, sondern indem du den Hintern wieder hochkriegst.
Bei Vorbild habe ich ja darauf gewartet, dass Sie sagen, ich glaube, Ludwig Güttler war ein Vorbild für mich. Bei dem haben Sie studiert?
Also Ludwig Güttler ist mit absoluter Sicherheit der Mann, der mich in meinem ganzen Leben am meisten geprägt hat, definitiv. Als Musiker sowieso, aber noch viel mehr damals, muss man sich ja mal zurückerinnern an die DDR, als ein Mann, der wie kein anderer über den Tellerrand geschaut hat, der natürlich auch schauen konnte, muss man sagen, er konnte reisen, aber der auch schon die Welt des Theaters oder des Orchesters für sich ganz anders eingetaktet hat.
Also 87 bis 90 waren Sie Meisterschüler bei ihm?
Ja, er ist das, was man einen wirklichen Visionär nennt. Ich meine, man muss sich erinnern, 85 hat er ein Konzert gegeben in der Westberliner Philharmonie und vor dem letzten Stück, in der Regel Bach-Choral, hat er gesagt, es kommen gleich Damen, Hostessen zur Tür rein und ich erwarte von jedem, der hier sitzt, dass er 5 deutsche Mark für den Wiederaufbau der Frauenkirche spendet. Das war 85, da war von einer Wende nicht zu reden, geschweige zu denken und er hat schon von dem Wiederaufbau der Frauenkirche geredet. Das sind diese Menschen, die sowas nicht nur vor sich hin blubbern, sondern auch tatsächlich cora publicum äußern und dafür einbrennen. Das sind Menschen, an denen kann man sich schon echt festhalten und mitziehen lassen.
Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Ich für mich selber habe mit 40 Jahren einen Pilotenschein gemacht, neben dem Job. Und das ist ein ziemlich komplexes Unterfangen. Man muss sich das vorstellen. 7 Fächer, von denen man in seinem ganzen Leben noch nie was gehört hat. Wenn ich nur an Luftrecht oder Verhalten in besonderen Fällen oder sonst Meteorologie oder sonst was denke. Das ist eine ganz schöne Hammernummer gewesen, das zu schaffen. Zumal man ja mit 40 auch schon das erste Mal feststellt, ja, lernen ist auch mit 40 nicht mehr so einfach wie mit 18. Es fällt schwerer, es strengt an.
Und fliegen Sie regelmäßig selbst?
Nicht mehr, ich bin geflogen, ich hatte eine eigene Maschine, ich hatte 3 Unternehmen, eins in Berlin, eins in Weimar und eins in Düsseldorf. Damals waren die Bahnverbindungen noch schlechter als heute, man kann es sich gar nicht vorstellen. Und das war überhaupt nur die Möglichkeit, das hinzukriegen. Dann hat Tempelhof zugemacht, wie wir uns erinnern, leider. Dann musste ich nach Schönefeld, Schönefeld hat dann auch für die Kleinen zugemacht. Und dann mussten wir nach Schönhagen, südlich von Berlin. Da geht pro Stunde eine Regionalbahn, wenn du die verpasst, sind schon wieder 1,5 Stunden. Und heute oder vor einiger Zeit konnte man in 1 Stunde und 20 Minuten von Erfurt nach Berlin mit dem ICE fahren. Aber ich fliege das, was ich zum Scheinerhalt brauche und muss sagen, der Satz von Reinhard May, dieses Gefühl von Freiheit, das man dort erlebt, ist schon sehr unbeschreiblich.
Ja, aber Ihr Fußabdruck, Ihr CO2-Fußabdruck, Herr Theuerkauf, ist auch unbeschreiblich.
Na, der ist eine Katastrophe, gar keine Frage. Das ist nicht nur die teuerste Art zu reisen, das ist auch die umweltverschmutzendste.
Das wäre dann ein erweiterter Begriff der Männergesundheit und wem in welchem Maße man Schaden zufügt. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
Am allerlebendigsten fühle ich mich, wenn ich morgens durch den neuen Garten in Potsdam laufe, jogge mit meiner Frau und in der Hälfte halten wir an, ziehen uns aus und springen in den Heiligen See und schwimmen. In dem See morgens zu schwimmen, jedes Wochenende, übrigens auch jetzt in der Kälte, mal sehen, wie lange wir es noch durchhalten, ist eines der belebendsten Gefühle, weil wenn man aus dem kalten Wasser wieder rauskommt, dieses Kribbeln, das ist, ich glaube, mehr kann man sich nirgends spüren.
Eisbaden.
Ja, noch haben wir kein Eis, ich glaube, bei Eis gehen wir auch nicht mehr rein, aber es ist schon eine ziemliche Überwindung.
Ich habe den Begriff Hormesis gelernt, also ein extremes körperliches Erlebnis, also Kälte oder Hitze, extreme Kälte vorzugsweise. Und stimmt, bei so einer Temperatur, da fühlt man sich dann wirklich lebendig. Ja. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Und wie das dann auch anhält und welche Hitze der Körper erzeugen kann, wenn er muss. Woran glauben Sie?
Ich glaube daran, dass man niemals aufgeben sollte und immer nach vorne guckt. Egal, was passiert und was kommt. Man kann sich selber wieder neu ausrichten.
Immer?
Immer.
Auch im höheren Alter?
Erst recht.
Ich fand es spannend. Sie sind total begeistert von einem Japan-Besuch und haben gelernt, dass die Japaner ein Bildungsprogramm haben für Menschen, die älter sind als, was war's?
50.
50. Die haben ein Recht auf ein Zweitstudium, eine zweite Ausbildung. Das finde ich sehr interessant.
Also man muss dazu mal sagen, dass die Japaner natürlich auch aus dem Problem eine Tugend machen. Also die Japaner haben nicht nur den Vorzug, dass sie immer die ältesten Menschen bei guter Vitalität haben, sie haben auch keine Kinder, muss man auch dazu sagen.
Das ist eine katastrophale demografische Situation.
Katastrophale Situation, die haben eine 0,7-Kind-Ehe. Wir sind inzwischen bei 1,1 angekommen in Deutschland. Und die lassen auch keinen rein. Die haben ja quasi null Einwanderung. Demzufolge müssen die auch ihr System irgendwie in Trab halten. Das steckt mal als Motivation dahinter. Und daraus haben die festgestellt, also einerseits, wie lasse ich die Leute gesund alt werden? Und da ist man mittlerweile bei denen auch schon dahinter gekommen, dass die medizinische Versorgung klar das eine ist, aber das andere sind auch mal die sozialen Gegebenheiten. Und da ist zum einen, dass die ein Programm aufgelegt haben und sagen, Kinder, ihr bleibt bitte am Arbeitsplatz, welchem auch immer, aber ihr geht weiter zur Arbeit. Im letzten Jahr ist die Berentung in Japan mal mit einem Schnipser von 67 auf 77 hochgesetzt worden.
77?
77, mit einem Knipser. Muss man sich für Deutschland mal vorstellen. Ich behaupte, da kommen wir auch noch hin, aber gemach.
Wenn die Idee ist, sozusagen den Menschen zu vermitteln, nicht, das müssen wir tun, weil wir euch nicht mehr bezahlen können, sondern wir brauchen euch.
Wir brauchen und euch.
Fühlt euch bitte gebraucht.
Fühlt euch gebraucht. Und es ist auch gut für euch, morgens aufzustehen, rasiert am Tisch zu sitzen und loszumarschieren und sich in einer Struktur zu bewegen. Und dieses machen die möglichen, die sagen, wenn du den Job, den du hast, nicht mehr ausüben kannst, dann bieten wir dir eine neue Schulungsmöglichkeit. Mhm. Du kannst einen neuen Beruf lernen, du kannst ein neues Studium machen. Einzige Voraussetzung ist, du mindestens 50 Jahre bist. Und das Zweite ist, was sie auch herausgefunden haben in einer Studie, dass natürlich inzwischen soziale Kontakte mindestens genauso wichtig sind wie andere Gesundheitsfaktoren. Und das regeln die, eben die Japaner schon sehr früh sagen, Sie, Herr Bilde, sind zuständig für Mensch A, B, C und D. Und mit denen machst du bitte ein System, dass du dich mit denen verabredest und dass ihr euch trefft und dass du dich um die kümmerst. Und so geht es als Wechselwirkung und stellen die das sicher.
Klingt nach einer sehr guten Idee. Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
Anfangen.
Weil? Sie prokrastinieren? Dinge vor sich herschieben? Kann ich mir vorstellen.
Nee, das nicht. Ich habe die ziemlich schnell identifiziert und habe auch einen großen Lustfaktor, mich da drauf zu stürzen. Und trotzdem ist es ja so, dass mein Alltag nicht gerade vor Langeweile geht, sodass ich auch meistens erst Freiräume schaffen muss und Ressourcen besorgen muss, um etwas Neues in die Wege zu leiten.
So, jetzt nochmal zu dem ungewöhnlichen Werdegang eines offenbar musikalischen Menschen. In Zellamelis 1967 geboren. Musikalisches Elternhaus, weitestgehend kann man das sagen?
Musikalisches Elternhaus. Wir hatten in Zellamelis eine sehr lebendige und wunderbare Kantorei mit einem sehr, sehr sympathischen, auch strengen, aber tollen Kantor. Körber heißt er, er lebt noch, ist auch schon Anfang 90 und ist gut dabei. Und in dem Posaunenchor habe ich Trompete blasen gelernt. Ich wollte zwar Horn, aber es wurde eine Trompete gebraucht. Und dort hat quasi ein musikalisches Leben begonnen, also im Kontext der protestantischen Kirchenmusik, die natürlich bei Johann Sebastian Bach für mich immer das Zuhause sein wird.
Dann das Studium an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Mhm. Dann die Meisterklasse bis 1990 bei Ludwig Güttler, haben wir darüber gesprochen. Dann ein ziemlich kurzer NVA-Grundwehrdienst. Da kam die friedliche Revolution und alles Folgende dazwischen oder Ihnen zugute. Und dann auch Solotrompeter in Rudolstadt und am Deutschen Nationaltheater in Weimar. Aber nicht sehr lange. Mhm. 2 Jahre. Und dann haben Sie eine Konzert- und Künstleragentur gegründet. Warum hat Ihnen der Solotrompeter nicht gereicht?
Das war keine Frage des Reichens. Für mich war damals, oder was man sich schwer vorstellen kann, ist, dass ein Theater am Ende des Tages auch ein Betrieb im öffentlichen Dienst ist. Für ein Leben im öffentlichen Dienst muss man auch geschaffen sein. Für mich war das immer einengend. Für mich hat das Theater oder auch das Orchester nicht diese berufliche Ausfüllung dargestellt. Ich wollte andere Dinge tun. Und irgendwann hat das Theater gesagt, jetzt musst du dich entscheiden. Was willst du jetzt tun? Und dann war irgendwann ein letzter Dienst zu Silvester. Und dann habe ich mich neu sortiert. Bin zunächst in eine völlige Krise gekommen und gedacht, ach du Scheiße, was hast du gemacht? Meine Eltern haben die Welt nicht mehr verstanden, einen gesicherten Job aufzugeben.
So eine Stelle gibt man doch nicht auf.
Genau, so eine Stelle gibt man doch nicht auf. Und dann hat es ein paar Freunde gegeben, die gesagt haben, na, du hast doch eine Konzertagentur, wollen wir die Thema zum Leben erwecken.
Und das läuft gut?
Die Konzertagentur, die Konzert- und Künstleragentur, da habe ich mich auf ein Festival gestürzt. Sommerprogramm im Schlosshof Weimar 1992. Habe ungefähr alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, mit dem Ergebnis, dass ich danach ungefähr 500.000 Schulden hatte. Am schwärzesten Tag meines Lebens klingelt es an der Tür. Also es war so schwarz, dass ich, wenn das Telefon geklingelt hat und jemand nach Geld gefragt hat, ich schon gar nicht mehr wusste, ob ich den Hörer nochmal abnehme oder mich gleich aus dem Fenster stürze. Und an dem schwärzesten Tag klingelt es an der Tür, stehen 2 Herren im schwarzen Anzug vor der Tür, die sich rausstellten als der Hauptgeschäftsführer und der Hauptabteilungsleiter der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, und die mich fragten, könntest du dir vorstellen, einen Ärztekongress zu machen? Und habe ich sofort Ja gesagt. Die hätten mich auch fragen können, ob ich gegen Geld Klo putze. Und dann haben die gesagt, Vorsicht Freund, wenn du das Ding vor die Wand fährst, bist du eine Million los. Und dann habe ich gesagt, oh, jetzt muss ich eine GmbH gründen. Noch eine Million Schulden kann ich mir nicht leisten.
Gut, und so begannen sozusagen die Aktivitäten im weitesten Sinne im Gesundheitsbereich. Ich möchte eine Sache verstehen, Olaf Theuerkauf, weil ich bin kein Rotarier, ich bin kein Golfspieler. Und ich frage mich, was Rotarier sein und Golf spielen mit Männergesundheit und Geld zu tun hat. Das gehört ja bei Ihnen ziemlich gut zusammen.
Rotarier bin ich seit 1992 in Weimar. Ich habe den Club dort mitgegründet. Rotarier ist eines der schönsten Dinge, die es gibt in der gesellschaftlichen Begegnung in einer Stadt oder auch in anderen Städten. Rotarier gibt es auf der ganzen Welt, in allen großen Städten sogar mehrfach. Und man sieht dort in einem Austausch ist mit ganz unterschiedlichen Professionen in seiner Stadt, die einfach zur Bildung und zum Vernetzen und zum Gutes tun. Also die Mission von Rotarier ist, dass man das, was man an Geld einsammelt, sozialen Projekten oder kulturellen Projekten oder was auch immer, sportlichen Projekten zur Verfügung stellt. Und das fasziniert mich eigentlich, wie gesagt, seit 1992. Und unser Club zum Beispiel in Weimar macht jedes Jahr einen großen Benefizlauf, wo wir in diesem Jahr 35.000 Euro eingesammelt haben an einem Tag. Eine Stunde Lauf, muss man ja auch erstmal hinkriegen als so ein gesellschaftlichen Event. Und der wird jedes Jahr einem guten Zweck zur Verfügung gestellt. Das Thema Golf ist da ein Stück weit weg davon. Golf ist eine Sportart, die in Deutschland leider unter einem ganz schlechten Omen ist. Weil
das
es als
ist eine teure Sportart.
Muss es nicht sein.
Die Ausrüstung, die Jahresbeiträge bei den Vereinen, das ist doch nicht billig.
Nein, muss es alles nicht sein. Kann man sehr teuer haben. Wenn ich in Berlin-Wannsee das bin, ist es teurer, als wenn ich meinetwegen in Halle bin. Es kostet natürlich was, aber es ist nicht ganz umsonst. Aber es ist in Deutschland leider durch diese schlechte Lobby in der Situation, dass wir weit weg davon sind, dass man es als Breitensport bezeichnen würde. Wie beispielsweise bei all unseren europäischen Nachbarn im Westen, also Holland, Belgien, England, Finnland, Schweden, ist das überall ein Breitensport. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es ein toller Sport. Ich habe vor 20 Jahren angefangen zu spielen, bin völlig besessen sozusagen, weil ich finde, es gibt überhaupt nichts Schöneres, als bei einem schönen Wetter mit netten Leuten die Zeit zu verbringen, gute Gespräche zu führen, auch sich sportlich auseinanderzusetzen, aber auch nicht gegeneinander zu spielen. Man spielt ja gegen sich selbst. Und die Verbindung hat ja die Frage, ist, dass ich vor 14 Jahren angefangen habe, eine Golf-Trophy zu organisieren. Also am Ende ist das der rote Faden in meinem Leben, dass ich immer Menschen mobilisiere und die für eine gute Sache beim Golfspielen Geld spenden. Und das kommt jetzt seit 14 Jahren in dieser Charity-Golf-Trophy der Stiftung Männergesundheit zugute. Ist eine wesentliche Unterstützung für die Arbeit der Stiftung. Und ich muss wirklich sagen, dass für mich das eine tolle Herausforderung ist, bürgerschaftliches Engagement in Gang zu bringen, ein Thema zu kommunizieren und dabei auch noch Freude zu verbreiten.
Wie viel Geld braucht die Stiftung Männergesundheit eigentlich pro Jahr in etwa?
Da wir so sehr klein sind, kommen wir mit einem bescheidenen Etat hin. Also wir brauchen im Jahr 250.000 Euro. Die kriegen wir zum größten Teil von unserem Förderverein. Und ein anderer Teil kommt über Spenden und Erbschaften inzwischen, zum Glück. Man muss ja auch dafür, für Spendengelder muss man ja auch trommeln. Und es ist ein hart umkämpftes Geschäft.
Männergesundheit lebt vom Sterben. Super. Hey, Herr Theuerkauf, das ist eine schöne Überschrift.
Am Ende des Tages.
Aber die Kirche ja auch, ist egal.
Okay. Genau. Alle, wie wir wissen. Und wir haben natürlich auch Projekte, ich habe das vorhin gesagt, mit Viagra haben wir auch eine Studie gemacht. Und das ist im Prinzip unsere ausschließliche Finanzierungsquelle. Und ich habe mich eigentlich in den 20 Jahren noch nicht einmal um öffentliches Geld bemüht.
Und das Ministerium für Gesundheit hat kein Interesse, diese Arbeit zu unterstützen? Oder Sie haben kein Interesse an Geld vom Ministerium?
Aus Letzterem wird ein Schuh, weil für mich ist es eine ganz große Errungenschaft, dass wir tun können und forschen können, was wir wollen und nicht, was man uns in die Feder diktiert, je nach politischer oder Färbung das Ministerium gerade geprägt ist.
Der neueste Männergesundheitsbericht wird vorgestellt am 19. November, liegt schon vor, sehr, sehr umfangreich, großes Augenmerk auf Jugendliche, Jungs, junge Männer, und ältere Männer vor allen Dingen auch. Was hat Sie an dem aktuell vorliegenden Bericht besonders interessiert, erschüttert oder vielleicht gibt es da sogar positive Entwicklungen? Ich weiß es nicht.
Also der vorliegende Bericht hat nicht das Thema Jungs, sondern hat das Thema Gewalterfahrung und Gewalterfahrung und Auswirkungen auf die Gesundheit von Männern. Und das ist ein Thema, das betrifft überhaupt nicht nur junge Leute, das betrifft Menschen in allen Altersgruppen, von ganz jung bis ganz alt. Denken dabei mal an Altersheime, da kennt man das ja auch, Gewalterfahrung. Und ich habe mich lange gegen das Thema gewehrt, aber mich dann doch überzeugen lassen. Und was natürlich zutage tritt, sind ganz totale Erstaunlichkeiten. Zum einen, dass es fast null Zahlen dazu gibt, fast null Studien dazu gibt. Auch da wieder ein Blick in unser Ausland, in der Schweiz beispielsweise, ist dieses Thema Gewaltforschung im Innenministerium angesiedelt mit einem stattlichen Etat für die Forschung. Das gibt es in Deutschland nicht. In Deutschland gibt es ein paar kleine Pflänzchen, die forschen zum Thema Gewalterfahrung von Frauen, was auch wichtig ist, gar keine Frage. Aber es gehört eben auch eine komplexe Betrachtung dazu. Und für mich hat ein Impuls eigentlich mich überzeugt, als ich gehört habe, dass 90% der Gewalttäter im Leben davor Gewalterfahrene sind. Und das ist ja was, was einem auch in der gesamten Gewaltprävention erstmal bewusst sein muss. Und ich finde das eigentlich auch ziemlich skandalös, dass wir in Deutschland da eine so dünne Lage haben. Das ist das eine, dünne Zahlenlage, Faktenlage. Das zweite ist natürlich, und da sind wir wieder bei unserer Männlichkeit, wenn Männer Gewalterfahrungen haben, sind sie natürlich auch nicht bereit dazu, darüber zu reden oder es zur Anzeige zu bringen oder haben auch wieder Angst davor, gar nicht ernst genommen zu werden, weil es einfach nicht ins Bild passt.
Nicht ernst genommen zu werden und vielleicht nehmen sie sich ja selber auch nicht ernst.
Na klar, das kommt
dazu. Also wenn sie darüber nachdenken, vielleicht sagen sie ja, war halt so, aber hat mir das geschadet? Nö, das bisschen Gewalt.
Ja, das kann auch eine Facette sein.
Was glauben Sie zum Beispiel, werden Jugendliche, also männliche Jugendliche sagen und wie werden sie es einschätzen, was ihnen während der Pandemie mit den erheblichen Einschränkungen der Freiheit, also man kann hier vielleicht sogar von gesellschaftlicher Gewalt gegen viele, viele Individuen sprechen, wie werden die das beurteilen im Rückblick?
Also ich glaube, wir sind noch weit weg davon. Das große Thema Pandemie und unser Umgang mit der Pandemie hier in Deutschland aufgearbeitet zu haben. Und das ist ja wirklich ein ganz facettenreiches Spektrum, was man da mal unter die Lupe nehmen muss. Von einem totalen Lockdown, wo alle zu Hause sitzen mussten, der, wie wir heute wissen, gar kein totaler Lockdown war. Weil ich erinnere mich, ich bin damals mit der Stiftung umgezogen in meiner Firma in Weimar, durfte keiner mehr ins Büro. Dort saßen 8 Handwerker bei kleinstem engen Raum und haben das Klo angeschraubt. Mhm. Diese Parallelwelten hat es ja damals auch schon gegeben, trotz Angst vor allem Möglichen. Das Zweite, der Umgang mit der Testpflicht, der Impfpflicht, der Aufbau einer Behörde, mit allem, was wir erlebt haben. Informationen oder auch Fehlinformationen, die Talkshows damals, die Repräsentanten, das wird ja gerade schon ein Stück weit, dem wird nachgegangen, aber wir sind weit weg von einer Aufarbeitung.
Was kann man denn sagen? Sind Männer mehr gestorben während der Pandemie? Sind Jungs mehr betroffen von den psychologischen Langzeitfolgen?
Also über das Sterben, da haben wir klare Zahlen. Männer sind viel mehr gestorben und hatten viel mehr schlimme Krankheitsverläufe, weil sie natürlich über eine viel höhere Komorbidität verfügen als Frauen. Über die Langzeitfolgen der Kinder und der Jugendlichen muss man, glaube ich, nochmal genauer jetzt gucken und die begleiten. Aber dass Jungs über Isolationsbefehle mehr leiden als Mädchen, das ist, glaube ich, das kann sich jeder vorstellen.
Und wie wird das weitergehen? Hat der Gesundheitsbericht, der Männergesundheitsbericht dann auch absehbar im Auge, was Social Media und künstliche Intelligenz mit uns Männern von jung bis alt macht und machen wird. Weil man, also vor allen Dingen für ihre Aufgabe, also zu informieren und Leute zum Sprechen zu bringen und offen zu machen für dieses Thema, stelle ich mir KI, Social Media, und diese Erscheinung, dass man sich ja mehr denn je in seiner Blase bewegt, weil man nur noch die Informationen zugeliefert bekommt, die einem sowieso in den Kram passen. Da kommt natürlich jemand, der Neues anbieten will, noch schwerer zum Zug.
Also ich glaube, was das Thema KI angeht, haben wir noch gar keine Idee, was wirklich auf uns zukommen wird. Also ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Meine Frau war am Montag in einer Konferenz in München und die sagt, da waren führende KI-Anbieter und da wurde plötzlich die Frage gestellt, was glauben Sie, wonach die Menschen bei KI am meisten suchen? Was glauben Sie?
Keine Ahnung.
Nach einem Freund. Man glaubt es nicht, nach einem Freund. Und die KI-Unternehmen machen sich gerade auf den Weg, um emotionale Beeinflussung tatsächlich auch auszusteuern. Es wird für uns die größte Herausforderung bleiben, das hätte ich selber überhaupt nicht gedacht bis diesem Montag, dass wir unsere emotionale Autonomie behalten. Ich meine, das ist ja jetzt wirklich das Tiefste in uns drin, was wir haben, wo wir feststellen, selbst das ist uns noch gar nicht im Klaren, dass wir das gerade auf den Tisch legen, als eine bewegbare Masse.
Stimmt.
Wir haben noch keine Idee, wie weitreichend uns dieses Thema und diese Technologien und diese Informationen beeinflussen werden.
Ein großes Thema für Sie ist ja auch, also Sie versuchen zu informieren, Sie versuchen Männer zu erreichen und Sie nehmen zur Kenntnis, dass es Männern oft sehr schwer fällt, Hilfe anzunehmen. Das Annehmen von Hilfe sozusagen von Männern eingeschätzt wird wie ein Offenbarungseid. Ganz, ganz schlimm. Geht überhaupt nicht. So, wenn sich Männer Hilfe mit Hilfe von KI holen, was bedeutet das dann? Ist das gut oder ist das eigentlich nicht gut?
Grundsätzlich ist alles gut, was mir hilft und wo ich mich informiere zunächst einmal. Es ist ja nur zum Teil Hilfe, sondern vielmehr erstmal eine Information, die mir möglicherweise ja klar macht, in welcher Situation bin ich. Also als wir den Männergesundheitsbericht Depressionen rausgebracht haben, hat unsere eine Vorständin, Frau Professor Müller-Leimkühler, festgestellt, indem sie alle 20 Früherkennungsfragebögen für Depressionen, die es weltweit gibt, unter die Lupe genommen hat, dass kein einziger von denen für Männer sensitiv ist. Das heißt, die Form von männlicher Depression haben die alle gar nicht auf der Uhr, sodass die dann an der LMU in München einen neuen für Männer auf den Weg gebracht haben. Und da das Ergebnis, wenn man sich durch so eine App durchackert, ist ja, dass man sagt, okay, mach mal einen Tag Urlaub oder mach mal zwei Stunden weniger am Tag. Oder, mein lieber Freund, Obacht, oder du hast eine Depression, bitte hol dir professionelle Hilfe. Alleine diese Verortung, wo stehe ich eigentlich selbst und was ist da überhaupt die einzige Handlungsempfehlung, ist ja schon mal ein erster Schritt, zu dem ich kommen muss. Dass ich mich nicht belüge oder mich selber in einer Glocke glaube und sage, das wird schon, andere haben es auch geschafft.
Ich zweifle wirklich manchmal an der Wissenschaft. Also ich habe in den letzten Jahren ja auch gelernt, dass es Aspekte der Medizin gibt, wo Frauen sozusagen unter männlichen Maßstäben therapiert werden und mit Medizin versorgt werden. Völliger Quatsch. Mhm. Wird der Frau an sich überhaupt nicht gerecht. Jetzt haben Sie das Gegenbeispiel. Und ich frage mich, was ist denn so schwierig daran, eine differenzierte Therapie anzubieten für Männlein und Weiblein? Was ist da der Punkt?
Also auch hier muss man zweierlei Aspekte sehen. Das, was Sie mit den Frauen ansprechen, gilt in erster Linie natürlich für die Arzneimittelzulassung. Und jeder, der eine Studie macht, versucht natürlich, sich die Probandengruppe so schmal wie möglich, so gesund wie möglich und so störungsfrei wie möglich einzustellen. Und das sind natürlich Frauen mit einem anderen Hormonkonstrukt und monatlich anderen Körperfunktionen. Für die ein Risikofaktor, dass dann möglicherweise ein Präparat unter diesen Einflüssen ganz anders ausschlägt oder anschlägt. Dann ist das Zweite, was Sie sagen, wieso ist es so schwer? Weil natürlich es auch anstrengend ist, im Alltag 3 Runden Fragen mehr zu stellen, um dahinter zu kommen, wie sieht das denn bei dir jetzt genau aus, das, was du hier gerade schilderst? Oder sind wir in einer Sprechstunde, wo der Allgemeinarzt 50 Patienten am Tag durchschiebt und eigentlich der Patient schon reinkommt und hat das von der Schwester ausgefüllte Rezept in der Hand? Da ist keine Zeit mehr, um irgendwelche individuellen Fragepunkte zu klären.
Dieser neue Männergesundheitsbericht, der am 19. November vorgestellt wird, ist relativ umfangreich. Es mag Menschen geben, die sagen, oh, das interessiert mich aber sehr, den möchte ich gerne lesen. Wie komme ich daran, Herr Theuerkauf?
Auf unserer Webseite kann man ihn bestellen, man kann ihn im Buchladen bestellen.
Sagen Sie die Adresse nochmal von der Website.
www.stiftung-männergesundheit.de.
Vielen Dank. Und Sie sind guten Mutes, dass Sie dieses dicke Brett weiter bohren wollen?
Also ich merke erste kleine Pflänzchen. Ich merke, dass wir von Politik, von Presse etc. als Anlaufstelle inzwischen gefunden werden und auch proaktiv gesucht werden. Und das ist doch schon mal eine wichtige Basis, um einfach weiterzumachen. Natürlich, die große Herausforderung für uns ist auch jetzt, uns um Nachwuchs zu kümmern.
Und ich weiß ganz genau, die nächste Zigarette wird mir ad hoc etwas schlechter schmecken. Nach MDR Kultur trifft Olaf Theuerkauf, Mitgründer der Stiftung Männergesundheit, kaufmännischer Vorstand der Stiftung. Und diese Stiftung legt am 19. November am Internationalen Männertag den nächsten Männergesundheitsbericht vor. Herr Theuerkauf, ich wünsche viel Erfolg für diese wichtige Aufgabe, dieses dicke Brett, auf das viele Menschen verstehen, was sie erreichen wollen. Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bille und in der kommenden Woche, einen Tag vor dem Toten Sonntag, ist Lara Schink zu Gast. Lara Schink, Friedhofsverwalterin im Verband der Annenfriedhöfe Dresden. wurde von der Bürgermeisterin Eva Jänigen und dem Verein zur Förderung der Deutschen Friedhofskultur e.V. mit dem Memento Award für herausragendes bürgernahes Engagement ausgezeichnet. Alle Sendungen von MDR Kultur trifft nachzuhören unter mdrkultur.de, in der ARD Audiothek selbstverständlich angeboten. Olaf Theuerkopf, danke.
Danke Ihnen.
Alle unsere Podcasts finden Sie zum Abonnieren unter mdrkultur.de.